2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Es ist Donnerstag, der 10. September 2015, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den MSV Duisburg am kommenden Montag. Ich spreche heute mit Ralf, aka Kesiaratz, langjähriger Fan des MSV Duisburg. Moin, Ralf.
Hallo, Michael.
Hallo.
Genau, langjährig, verrät etwas über mein Alter.
Na, mal schauen. Also du bist mir auf jeden Fall als kompetenter Gesprächspartner zum MSV Duisburg auf Twitter empfohlen worden.
Ach, das ist nett.
Und zum Anfang erstmal so als Einblick für unsere Hörerinnen. Ja, wie bist du zum MSV gekommen? Wie lange gehst du schon hin? Und wie beschäftigst du dich sonst noch mit dem Verein?
Ja, langjähriger Fan heißt, seit Anfang der 70er Jahre gehe ich zum MSV. Und wie kommt man dahin? Damals in der Clique, in meiner fünften Gymnasialklasse, gab es jemanden, der hat plötzlich Leute um sich geschart und dann sind wir da jeden Samstag ins Stadion gezogen. Ich war zwar schon früher einmal klassisch, wie man das so hört, im Stadion mit meiner Mutter, nicht mit dem Vater, mit meiner Mutter. Da war ich 6, aber da fand ich das alles doch sehr langweilig. Und dann alleine in der jungen Clique war das ein großartiges Erlebnis. Also seit 1972 bin ich jetzt dabei und habe dann damals die großen 70er Jahre mit Ennard Dietz, Kees Breckmann, Kurt Jara und wie sie alle heißen, mitgemacht.
Okay.
Jetzt weiß ich, war noch irgendeine Frage, ne? Da,
ja, genau.
Dazwischen.
Genau.
Die habe ich jetzt auf den Sinn verloren.
Alles gut. Also genau, erstmal wollte ich wissen, wie du da hingekommen bist. Das hast du jetzt beantwortet. Und die zweite Frage wäre jetzt, ja, wie sieht dein Engagement für den Verein aus? Was machst du so rund um den Verein?
Also seit 7 Jahren schreibe ich den Zebrastreifen-Blog und da beschäftige ich mich fast täglich mit irgendwelchen Gegebenheiten, wobei ich natürlich nicht irgendwie eine Sportberichterstattung machen möchte, weil es die sowieso satt und genug gibt in den Printmedien. Ich versuche da eben aus so einer emotionalen Perspektive heraus immer irgendwelche Sachen zu erzählen, wo der Fußball vielleicht ein bisschen was über das Leben allgemein verrät. So, ich versuche immer so eine Brücke zu schlagen. Was erlebt man im Stadion? Was macht so ein Fußball mit einem, was ich auch im Alltag, dem normalen Leben wiedererkenne? Das ist im Grunde genommen das, was ich mit dem MSV verbinde. Also ja, das Stopp.
Okay. Und du bist selbst, glaube ich, Buchautor, ist das richtig?
Genau, ich bin Autor und vor 7 Jahren habe ich auch noch journalistisch gearbeitet. Und im Grunde genommen war der Blog auch für mich so eine Art Befreiungsschlag, um all die Themen unterzubekommen, die ich nicht, wo ich nicht immer wieder Akquise betreiben konnte. Die Kollegen werden das kennen. Man erzählt unglaublich viel, immer bevor man was unterkriegt. Und dann hat es doch keinen Platz. Da war dann plötzlich, da gab es dann, wie das so allgemein ist, man wird selber zum Verteiler seiner eigenen Worte. Das war großartig.
Okay, das heißt, du nutzt das, um alles rauszulassen, was du sonst nicht unterbekommst.
Genau, also das ist so eine kleine Rubrik, die heißt Halbzeitpausengespräch und da haue ich alles rein, was ich der Welt erzählen will.
Ja, okay. Eine Frage zu deinem Twitter-Namen, Kesiaratz. Woher kommt der?
Das sind die Helden meiner Jugend damals in den 70er Jahren. Ich habe es gerade schon kurz erwähnt. Kees Breckmann, der große holländische Libero, ein völlig verrückter Fußballspieler, der damals nur im Schatten von Johan Cruyff stand. So wie jetzt in Porträts aus, die in Holland hinterher über ihn geschrieben wurden, selbst erwähnt. Also das ist nicht nur die Duisburger Vereinsbrille. Der war so, der hat einen zum Teil auch in Wahnsinn getrieben, wenn er dann im eigenen Strafraum große Dribbelkünste meinte, loslegen zu müssen. Also da kommt der Käse her. Und Kurt Jara, da kommt das Jara her. Kurt Jara, der österreichische Mittelfeldspieler, den der MSV, ich weiß gar nicht, 74, glaube ich, oder 75 verpflichtet hat. Und der dann doch große Spielkultur in das Spiel des MSV brachte. Und das TZ am Ende, Bernhard Dietz, der immer noch da seiende Held, der große Mann des MSV Duisburg, ja. Bernhard Dietz. Lennartz.
Genau. Du sagtest ja schon, du gehst schon so lange Jahre zum MSV. Dann stelle ich gerne immer mal die Frage, was war dann dein aufregendstes Spiel in der Zeit und welches, was so, ja, oder andersrum, das positivste und das negativste Spiel, so.
Oh Gott. Das ist ja jetzt, schwierig. Natürlich eine völlig schwierige Frage, Pokalspiele sind natürlich bei den aufregendsten Spielen absolut ganz oben mit dabei. Das Cottbus-Spiel im Halbfinale 2011, das ist so die nächste Vergangenheit, die mir natürlich einfällt. Das Halbfinale, was dann eben den Weg uns bahnt in unserer letzten großen Saison. Ein anderes Großspiel ist eine nette Anekdote, die ich erlebt habe als Jugendlicher. Das ist jetzt vielleicht so ein kleiner Dreh. Das war ein Auswärtsspiel bei Schalke 04. Und da bin ich so früh angereist mit meinem Stiefvater damals. Da waren die Kassenhäuschen noch nicht besetzt und beziehungsweise die Einlasstore, die waren noch nicht vollkommen besetzt. Und so, da muss man sich vorstellen, früher war das alles noch nicht so richtig gut durchorganisiert und die suchten händeringend nach Leuten, die die Karten abgerissen haben. Und ich hatte meinen blau-weißen Schal dabei und die Leute haben dann irrigerweise gedacht, ich sei Schalker. Und haben mich dann gefragt, ob ich mir, 15 Mark oder sowas dazu verdienen wollte und freien Eintritt ins Stadion und überhaupt alles ganz toll. Und dann habe ich da Karten abgerissen und habe insgeheim dann natürlich gehofft, dass der MSV gewinnt. Und wirklich, so war es. Ich war dann auf der Tribüne unter allerlei sehr, sehr alten Leuten damals. Das waren ja, aus meiner Sicht waren das alles schon Rentner, die dann irgendwas, die vom Verein engagiert waren. Und da gewann der MSV durch einen Fernschuss von Kurt Jara 1-0. Und das war für mich natürlich großartig. Einerseits Schalke geschröpft mit meinen 15 Mark kostenlos ins Stadion und noch den Auswärtssieg mitgenommen. Also das ist ein sehr schönes Erlebnis gewesen.
Eine hundertprozentige Schalke-Betreuung also.
Genau. Und die UEFA-Cup-Saison, kurze Zeit später, fällt mir natürlich dann auch ein. Diese ganzen internationalen Spiele, damals war ich dann 16 war ich wahrscheinlich. Und dann Auswärtsspiel in Straßburg, das war das Viertelfinale. Und mit dem Bus dahin, mitten in der Woche, das war natürlich Abenteuer. Und trotzdem am nächsten Tag in die Schule. Man kam dann morgens halb sechs wieder zurück, kurz nach Hause und dann wieder in den Unterricht mit einem glorreichen 0-0, glaube ich. Und dann sind wir ja sogar ins Halbfinale gekommen.
Aber da ist man bestimmt in der Schule unter den Mitschülern bestimmt der Star gewesen wahrscheinlich.
Ja, genau. Das war natürlich klasse. Wir waren aber in meiner Klasse damals bin ich mit mehreren Leuten gefahren. Also war schon so eine Gruppe.
Okay.
Die alte Clique.
Verstehe.
Ja, und die dramatisch schlechten Spiele, dazu gehören natürlich die die Spiele der Abstiegssaisons, wo die letzte Bundesliga-Saison vom MSV, ganz, ganz schlimme Spiele dabei, also qualitativ eigentlich gut, wo dann in der letzten Sekunde, in der letzten, im letzten Moment des Spiels entweder das Tor zur Niederlage fällt oder zum Ausgleich. Zwei Spiele, unglaublich. Die sind sehr, sehr lebendig in mir, wo man dann doch sehr zerschmettert am Boden ist, weil da dann der letzte Hoffnungsfunke stirbt und auserlischt. Mhm. Und ja, ansonsten verdränge ich solche schlechten Spiele ganz schnell wieder, sonst würde ich da gar nicht mehr hingehen.
Was du hoffentlich noch nicht verdrängt hast, auch schon ein bisschen Vergangenheit, aber eine ganz direkte Frage, was hast du denn am 29. Mai 2013 gemacht und wie hast du die Geschehnisse an dem Tag aufgenommen? Das würde mich nochmal ein bisschen interessieren, weil es da ja drunter und drüber bei euch ging und man als Außenstehender das gar nicht so unbedingt mitbekommen hat, was da eigentlich passiert ist, genau.
Genau. Ich lebe ja gar nicht in Duisburg, ich wohne in Köln. Mhm. Pendel aber zwischen Duisburg und Köln 2-3 Mal die Woche hin und her, weil ich in Duisburg arbeite, in Teilen. Und an diesem Tag bin ich tatsächlich auch in Duisburg gewesen. Und ich weiß das noch, heute, ich bin mit dem Auto unterwegs und fahre in Köln Landstraße in die Stadt rein. Und dann höre ich den Nachrichtensprecher vom Westdeutschen Rundfunk hier. Oder nee, der Moderator war es, glaube ich. Genau, der Moderator war es. Und den höre ich für heute noch. Erst war eine Meldung, glaube ich, zur Nationalmannschaft. Und dann kam die Überleitung und nun kommen wir zum MSV. Und ich denke, nein, weil ne, man kennt das ja, diese Tonlagen, die identifiziert man doch recht schnell von solchen Leuten, wenn die was Trauriges, Dramatisches ankündigen. Und mir war das sofort klar, dass jetzt die Lizenz oder irgendwie was Schlimmes mit dem MSV passiert ist, als das Wort MSV Duisburg fiel und ich diese Tonlage hörte. Sprich, da hörte ich dann diese Nachricht, dass die Lizenz nicht erteilt wurde. Und das ist natürlich, da ist man natürlich fassungslos. Das ist die ganze Zeit vorher wurde erzählt, wir haben das Geld und im Grunde genommen war ja die große Gefahr schon ein halbes Jahr war das Thema. Hat der MSV für die nächste Saison genügend Geld? Da erinnere ich mich auch noch an unser letztes Spiel bei euch. Da begann das gerade. Da war dann vor dem Stadion in Hamburg hat dann eine kleine Gruppe Flaschen gesammelt. Also Fans haben angefangen, Geld zu sammeln, damit wir die Lizenz bekommen. Und dann kamen nach und nach immer die Nachrichten, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Und dann kommt plötzlich der Lizenzentzug. Und am Abend ging es dann ja am Stadion, kurze Zeit drohte es ja irgendwie so ein bisschen hoch herzugehen. Also da kleinere Empörungsexzesse. Die aber schnell gebannt waren und danach sofort begann ja diese Zeit, in der die Fans des MSV eben überhaupt nicht sich in Zorn und Ärger, sondern in all diese ganze Enttäuschung in eine positive Energie verwandelt haben. Das war über mehrere Wochen gab es ja dann Aktionen vor dem Stadion, die alles gemacht, um den MSV zu retten, von Mahnwache über Menschenkette, Konzerte. Im Grunde genommen all das, was ihr vielleicht viel normaler empfindet, so erlebe ich das als von außen mit dem Blick auf die Fanszene bei euch rund um St. Pauli. Das war was Neues rund um den MSV und das hat doch sehr dazu beigetragen, dass dann letztlich Leute, die da dann neues Geld hineinschießen mussten, die natürlich auf Geld verzichten mussten, dass diese Leute, die aus der Region kamen, dann gesagt haben, das kann nicht sein, dass der MSV jetzt durch den Lizenzentzug ganz vor die Hunde geht, denn das drohte ja. Denn man muss sich vorstellen, in der zweiten Liga ist es Geld sehr viel einfacher zusammenzubekommen. Es gab 11 Tage Zeit, um den Etat für die dritte Liga zusammenzubekommen, der 7 Millionen Euro mehr Geld, man musste 7 Millionen Euro mehr Geld aufbringen als in der zweiten Liga. Und das ist dann geschafft worden in dieser kurzen Zeit. Sämtliche, fast alle Spieler waren weg. Trainer war weg. Also es war schon...
Genau, das war ja so, dass ihr dann am 13. Juni, also 2 Wochen nachdem der Lizenzentzug feststand, ist dann erstmal euer Geschäftsführer Roland Kensch entlassen worden.
Genau.
Dann ging es immer noch hin und her, dritte Liga, vierte Liga, keine Ahnung, wusste keiner, ob es überhaupt sozusagen lang für die dritte Liga. Und dann hat ja sogar euer damaliger Trainer Runjajic hingeschmissen, auch noch ganz überraschenderweise, glaube ich, ne? War das dann am 1. Juli, ne?
Genau, das war, er hatte sich, also fangen wir mit Kensch an, weil es ging ja gar nicht letztlich um Geld, sondern es ging darum, dass diese Unterlagen schludrig zusammengestellt waren. Also das wird noch weiter verhandelt, also der Mann, der ist da noch nicht ganz raus aus der Geschichte. Das hat natürlich System, weil das Ganze immer in letzter Sekunde zusammengestellt wurde. Also sprich, wer kurz vor Torschluss irgendwie was zu Ende macht, hat natürlich eine größere Gefahr, viele Fehler zu machen. Und es waren viele Fehler gemacht worden. Und deshalb ist Herr Kensch entlassen worden. Und Runjajic hatte sich eine Deadline gesetzt für sich selber. So, er hat erst gesagt, ich gehe mit in die dritte Liga, aber ab einem bestimmten Datum möchte ich Klarheit, ob das denn klappt. Und dieses Datum war dann verstrichen. Also eben da ging es dann tatsächlich um die Frage, kriegt der MSV genügend Geld zusammen, um diesen Etat zu schaffen. Und da hat er dann irgendwann, also das war den Leuten im Verein, den Vereinsverantwortlichen auch klar, die wussten das. Es gibt dieses Datum, bis dahin will ich eine Entscheidung haben. Nach außen hin in der Öffentlichkeit kam das überraschend und von daher war der dann auch weg.
Der wurde dann beerbt durch Carsten Baumann, ne?
Genau, der Carsten Baumann, der war dann, wurde von Ivo Grilic aus dem Hut gezogen quasi. Ich meine, es ist ja überhaupt, Ivo Grilic kann man nicht genug loben für diese Arbeit, die der da geleistet hat, weil er da ja in dieser Zeit praktisch eine Zeit musste er ja zwei- und dreigleisig sich organisieren.
Ja, wahrscheinlich ein ständiges Improvisieren und gucken, wenn Plan A nicht greift, dann Plan B und so weiter.
Genau,
wahrscheinlich, ne?
Genau.
Ja. Okay, das kennen wir natürlich auch noch aus der Saison 2003, als wir dann abgestiegen sind in die dritte Liga. Da standen wir ja auch kurz vor dem Kollaps und ich glaube, da Parallelen zu sehen zwischen den beiden Vereinen, auch wenn das bei euch ein bisschen überraschender alles kam, ne?
Ja, da überraschender in gewisser Weise für die Öffentlichkeit, wer sich vorher schon sehr intensiv mit den Finanzen des MSV auseinandergesetzt hat und den Machtstrukturen im Verein, der sah die Gefahr doch sehr, sehr groß. Mhm. Also wenn man, es gibt das MSV-Portal, wo doch viele Leute sich sehr, sehr intensiv eben mit den Hintergründen dieses Vereins auch auseinandersetzen, auf wirtschaftlicher Ebene. Und da war seit langer, langer Zeit wurde gewarnt. Doch das hat im Grunde genommen niemanden interessiert, solange es immer so ein bisschen weiterging. Und es gab natürlich auch Interessen, dass es weiterging. Und dazu gehörte das Stadion mit seiner hohen Miete, was refinanziert werden musste. Da war natürlich das Interesse, dass diese Miete möglichst irgendwann wieder reinkommt. Also ging dann immer mit Stundungen hin und her. Aber das Fernziel war, diese Miete wird irgendwann dann doch wieder reinkommen, wenn MSV erfolgreicher ist.
Okay. Ja, dann kam ja auch das Jahr 2014, in dem 80% der Gläubiger auf ihr Geld verzichtet haben.
Genau.
Und Gino Lettieri wurde bei euch Trainer, was, glaube ich, beides sehr erfolgreiche Faktoren waren für euch jetzt im Nachhinein.
Genau. Das war ein paralleler Prozess. Das ist lustig. Ich habe gerade nochmal einen Text darüber geschrieben. Es war, also das war nacheinander. So, nacheinander war es. Erst der Schuldenschnitt, damit die Saison, das war ja Anfang des Jahres 2014, dann wurde die Saison 13/14 zu Ende gespielt, dann kam Gino Lettieri. Genau. So war es mal immer wieder. Das ist eine äußerst komplizierte Geschichte. weil es so viele Zwischenetappen gibt, die dann immer wieder kommuniziert wurden. Gut. Beides natürlich die Grundlage für den Aufstieg nacheinander. Erst diese Konsolidierung der Finanzen, dann Gino Lettieri als Trainer und noch ein etwas anders zusammengestellter Spielerkader. Also das darf man auch nicht vergessen. Also da wurde ja auch nochmal gedreht. Mhm. Zum einen kam Anfang der letzten Saison Slatko Janjic von Aue, ein guter Techniker, Nico Klotz auf dem Flügel, Thomas Meissner, ein guter Innenverteidiger vom BVB 2 und Team Albutat, die wurden entscheidende Kräfte in dieser Mannschaft. Und also diese Kombination war es.
Ja.
Ich meine, ich kann noch weiter einen Punkt erzählen. Das lief ja ein bisschen holprig an. Also letzte Saison vom MSV begann zwar mit der Maßgabe oder mit dem Gedanken, man hatte das so im Kopf als Anhänger, immer wieder, lange kann sich der MSV diese dritte Liga nicht leisten. Also auch da war dann sofort wieder die Gefahr da, dass mit der vorhandenen Kostenstruktur eben, also mit Jugendleistungszentrum, mit dem mit einer Angestelltenzahl, die langs noch nicht reicht für eine große Zweitligamannschaft, aber trotzdem zu groß ist eigentlich für einen schlechten Drittligisten. So. Mhm. Also sprich, da gab es schon das Ziel, wir müssen aufsteigen. Und das begann dann etwas holprig. Aber Gott sei Dank war das ja bei den anderen Vereinen nicht anders. Also ja. Das war von Anfang an klar. Die ganze Liga sehr gleich in der Leistung. Und von daher konnte man so ein bisschen draus binksen, dass es doch noch gut enden könnte. Der entscheidende Faktor war dann, und da geht's wieder zurück zum Kader und zu Ivo Grilic, tatsächlich, dass er im Winter Martin Dausch von Union Berlin zum MSV gebracht hat. Das war, wenn man überall sich umhört, im Grunde genommen sind sich alle einig, da gab's einen Ruck, der durch die Mannschaft ging. Das war sehr beeindruckend. Der Mann, der hat eine Energie in diese Mannschaft gebracht, die vorher nicht vorhanden war. Vorher gab es gute Spiele, aber es gab manchmal so eine gewisse Verzagtheit, nicht einen entschlossenen Abschluss. So, und plötzlich gab es dieses kleine Mosaiksteinchen, das diesen Zug in diese Mannschaft gebracht hat. Das war Martin Dorsch.
Okay.
Und von da an wurde es besser, noch besser.
Ja, und richtig gut wurde es dann eigentlich am 37. Spieltag, als ihr dann gegen den direkten Konkurrenten Kiel 3-1 gewonnen habt und aufgestiegen seid letztendlich. Ne?
Genau, das war die Krönung von allem. Wobei der Endspurt begann schon 6 Spieltage zuvor. Das war ja ein Unentschieden, glaube ich, nur noch in diesen letzten Spielen. Und ansonsten ein Sieg nach dem anderen. Und immer die Mannschaft trat auf, das Spiel fing an und man hatte sofort den Eindruck, die wollen dieses Spiel gewinnen. Mhm. Sowas sieht man selten in Duisburg. Also vor dem Spiel gegen Kiel haben wir da gestanden und darüber nachgedacht, wann es in Duisburg das letzte Mal das Wort Spitzenmannschaft hätte ausgesprochen werden können. Mhm. Da konnten wir uns nicht mehr so richtig dran erinnern. Und das war aber für diese Mannschaft sicher der Fall. Also da, ja, da war der Aufstieg dann fertig und Gott sei Dank da. Das war also so eine Erleichterung für alle. Also man dann, ne, durch diese finanzielle Situation, das ja, kann man wahrscheinlich, doch, ihr kennt das auch und klar.
Ja, ja, wir kennen das alles. Kommen wir mal zur aktuellen ja, Saison, Ralf. Ihr seid aufgestiegen und wie war denn oder wie ist denn deine Erwartungshaltung? Meine Güte, jetzt sind schon ein paar Spiele gespielt, aber wie bist du denn in die Saison reingegangen mit deiner Erwartungshaltung?
Ja, also ich hatte gemischte Gefühle. Es war klar, die Ansage kann nur heißen Klassenerhalt mit der kleinste Spieleretat in der zweiten Liga. Andererseits denkt man an Aufstiegseuphorie, an zumindest so eine gewisse Begeisterung, die mitgenommen wird aus der letzten Saison. Und das war zu Beginn des Auftaktspiels sicherlich da. Und dann gab es aber durch drei schnelle Tore, die Kaiserslautern in diesem Auftaktspiel ja gemacht hat, eine ziemliche Ernüchterung. Das waren recht einfache Tore, die da gefallen sind.
Ich habe das Spiel auch gesehen.
Ja.
Klassisches Eröffnungsspiel, das kommt sich dann natürlich irgendwie an.
Genau.
Und ich dachte so, oha, die überrollen jetzt aber die Duisburger ganz schön, da, indem sie halt diese ganz schnellen Konter gemacht haben und gesetzt haben.
Genau. Und man hatte so das Gefühl, direkt schon in diesem ersten Spiel, dass die Spieler, die in der letzten Saison gespielt hatten, mit diesem Tempo gar nicht zurechtkamen.
Ja, das kam mir auch so vor.
Und das machte natürlich Sorgen. Und im Grunde genommen wurde das dann bestätigt. Die ersten drei Spiele, da haben wir doch alle ziemliche Bauchschmerzen bekommen. Da war der also die Mannschaft wirkte nicht so, als gäbe es irgendwie eine Aussicht, dass es in kürzerer Zeit besser werden könnte im Spiel. Klar gab es in diesem dritten Spiel gegen Bielefeld, gab es dann ein Unentschieden, aber das war nicht zwingend aus dem Spiel heraus entwickelt, sondern das so wie manchmal Fußball ist, Bielefeld führte 2-0 und dann beginnt das zu kippen, weil Bielefelder eine gelb-rote Karte bekommt und dann plötzlich ist dann wieder die Möglichkeit da, irgendwie was zu drehen. Aber das war, ja, man konnte dem nichts entnehmen. Und das nächste Spiel, Auswärtsspiel gegen Karlsruhe, auch schon wieder sehr ernüchternd. Kein Spiel in die Offensive hinein. Also im Grunde genommen völlig chancenlos gegen KSC, der eigentlich auch da nicht sonderlich gut gewesen ist. Nun war das letzte Spiel, und das macht euch jetzt womöglich Angst. Das war gegen Fürth.
Ja.
Da war ich leider nicht im Stadion. Da waren die Familienfeiern einmal davor weit weg. Aber ich habe natürlich mit Freunden gesprochen und viel gelesen. Und da, das war das erste Spiel, in dem deutlich wurde, so, die Mannschaft ist angekommen. Wir können irgendwie mithalten. Wir haben jetzt eine Struktur, auf der wir aufbauen können. Und der Ausgleich fiel auch in der letzten Spielaktion. Also gehört eigentlich in diese Rubrik Spiele, die man vergessen möchte dann. Aber dieses Spiel macht ganz klar Hoffnung, dass eben dieses Ziel Klassenerhalt doch nicht ganz so illusorisch ist, wie es eben in diesen ersten drei, vier Spielen erstmal aussah.
Also so ganz große Angst habe ich noch nicht, Ralf. Ich habe gesehen, ihr habt auch bisher 0-5 Tore und 0 Punkte, aber was mir ganz große Angst gemacht hat, war heute Morgen, als du geschrieben hast, Wir sprechen heute Abend und ich habe sogar einen Sensationstransfer im Gepäck.
Genau. Wobei, da kann ich dir die Angst direkt schon wieder nehmen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Victor?
Obinna?
Obani, mein Gott.
Obani?
Obani, ich danke dir. Dass der spielt, ist ganz gering. Also da gibt es irgendwelche Schwierigkeiten mit Papieren,
okay,
und so weiter. Aber vor zwei Tagen gab es die erste gerüchteweise Meldung, der Mann soll verpflichtet werden. Und das ist, um die Dimension zu erzählen, der hat jetzt bei Lokomotive Moskau ein Jahr auf der Tribüne wegen irgendwelcher Querelen soll er gesessen haben. Und er hat 1,6 Millionen Euro verdient in der Saison.
Jetzt verdient er ja bei euch mehr wahrscheinlich.
Ja, genau. Deswegen kommt er zu uns.
Genau.
Ein Drittel des gesamten Spieleretats, den wir zurzeit haben. Okay. Unglaublich. Mhm. Also er hat dann, ihm geht es darum, dass er, also das ist der Ziel, das Ziel, der möchte wieder spielen, um sich wieder anzubieten. Wie der Kontakt genau zustande gekommen ist, ich weiß das nicht. Einerseits lese ich, Gino Lettieri wurde angerufen von einem Berater, der ihn gefragt hat, und Gino Lettieri konnte das auch erstmal nicht glauben. Meint, nee, wolltest du mich verarschen? Nein. Nee, das, also einer dieser Berater ist ein ehemaliger Spieler vom MSV. Der hat also der Mann hat zwei Berater anscheinend und einer ist eben ehemaliger Spieler vom MSV, mhm, aus den 90ern, glaube ich. Und womöglich kommt der Kontakt daher. Also, das ist, also allseits ist man sehr beeindruckt in Duisburg über diese Verpflichtung. Und wir hoffen natürlich, dass der Mann, der hat früher bei, das muss man ja auch sagen, so bekannt ist er ja nun auch wieder nicht. Er hat bei Inter Mailand gespielt und bei West Ham United und hat, mhm, da auch seine Tore gemacht. Ich glaube, der MSV hat noch nie einen Spieler gehabt, von dem bei YouTube diverse Playlists sind mit unzähligen Toren, die der geschossen hat.
Aber Emmanuel Amuneke hat ja auch ganz viele Playlists.
Ja, aber der war ja nicht beim MSV. Der ist ja nicht gekommen.
Na gut.
Der ist ja nicht gekommen.
Der hat ja kurz vorher gesagt, so, nee, ich mach doch was anderes.
Ja, ja, das war der Mann, der mir dazu eingefallen ist. Beide sind nigerianische, ja, Nationalspieler und der Monique, der ist bei der WM 94, war der doch sehr im Zentrum. Mhm. Und dann hieß es nach der WM plötzlich in der Sommerpause, der MSV verpflichtet den. Das war auch so eine Sensationsnachricht. Mhm. Und tja, da war die Freude groß. Damals war der MSV auch noch, das war realistisch. Also das war jetzt nicht so eine...
Ja, so, da habt ihr in der ersten Liga gespielt, ne?
Genau, und UEFA-Pokal und, mhm, das hatte, da gab es Perspektive. Und trotzdem hat der gute Mann es vorgezogen, zu Sporting Lissabon zu gehen. Und das ist ihm schlecht bekommen, wie ich heute im Netz habe gelesen, als Antwort auf so einen offenen Kommentar. Danach war er nur noch verletzt. Also von daher.
Okay.
Wäre mal bis vorgekommen.
Gut, also ja, dann wird euer Neuzugang gegen uns wohl noch nicht spielen.
Nee, habt ihr Glück. Wir werden trotzdem wird es eng werden für euch, natürlich.
Ja, natürlich. Dann hat sich auch meine nächste Frage eigentlich schon erübrigt, weil da wollte ich nämlich fragen, ob er spielt und wie er spielen wird. Und das ist eh alles noch zu frisch. Aber sag mal, auf wen müssen denn die St. Pauli-Spieler am Montag achten? Also wer ist gerade sehr gut drauf bei euch?
Das darf man ja eigentlich gar nicht sagen. Ne? Werdet ihr abgehört?
Ja, die Spieler hören ja nur geringfügig zu.
Genau, Evalinen macht das Scouting auch bei euch.
Ja, ich habe ihn letztens gesehen in der Schanze, da hat er Kopfhörer auf. Also es könnte sein.
Könnte sein.
Könnte sein.
Gut. Ja, so richtig klar ist mir das nicht. Also offensiv, wie gesagt, also ich habe dieses Spiel gegen Fürth leider nicht gesehen und da bin ich ein bisschen, was die Offensive angeht, ein bisschen ratlos. Natürlich gibt's Zlatko Janic, der immer mal wieder was plötzlich Überraschendes machen kann, aber der war so dermaßen neben der Spur. Ich weiß gar nicht, ob er gegen Fürth überhaupt gespielt hatte. Also, keine Ahnung, müsste ich selber noch mal nach. Ich
glaube nicht, er war auch nicht mehr im Kader.
Ja, also so. Also dann kann ich ja über den viel erzählen. Dann ist gut.
Okay.
Es war ja eine für uns Fans war es eine ungewöhnliche Aufstellung, meine ich, mit dass Kevin Scheithau von Anfang an gespielt hat, der lange Zeit immer nur eingewechselt wurde. Also junger Mann, 21, von Wolfsburg gekommen, aus der zweiten Mannschaft. Mhm. Auch sehr, sehr engagiert. Also über den, also da, dass der plötzlich seinen Platz gefunden hat. Gut ist sicherlich genau der Verpflichtung, aber auch vorne nicht so entscheidend. James Holland, der ist als defensiver Mittelfeldspieler verpflichtet worden, nochmal nach Saisonbeginn. Und da ist auch eine Spielqualität, die vorher nicht da war. Er ist sehr, sehr cooler Typ und auch unter Bedrängnis kann er wie nicht viele in der Mannschaft des MSV den Ball mal behalten. Ich hoffe natürlich darauf, dass Pierre de Witt, genau, das geht mir noch so durch den Kopf, Pierre de Witt, der lange Zeit verletzt war, jetzt aber allmählich wieder an die Mannschaft herangeführt wird. Das ist auch einer im Mittelfeld offensiv, aber und ballgewandt, technisch versiert, einer, der Ball, Blick auf für freie Leute, also so, dass der womöglich jetzt irgendwann mal von Anfang an spielen kann.
War früher bei Lautern, ne?
Genau.
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 Ja, okay.
Aber, ja,
aber ihr habt auch unglücklich das 2-2 bekommen, ne? Gegen Greuther Fürth irgendwie in der 90. plus 3 irgendwie.
Ja, das war fast die letzte Spielaktion.
Ja.
So meine ich. Also ich kann da, das ist so, wäre ich beim letzten Mal im Stadion gewesen, haben wir jetzt Pech, dass ich da jetzt nicht so richtig was zu sagen
kann. Macht nichts, kein Problem. Aber ich glaube, so wahrscheinlich auch Dausch muss man wieder drauf aufpassen und Scheithauer, hast du gesagt, ist ganz gut drauf. Ja. Eure Abwehr wurde auch ganz gut benotet bei dem Spiel gegen Greuther Fürth. Also der Fälscher mit einer 1,5, also bei zwei Gegentoren und Meißner. Ja. Meißner mit einer 2,5 im Kicker ist jetzt nicht so schlecht, ne?
Genau. Also ja, richtig. Fälscher natürlich, der auf der Außenbahn rauf und runter based. Also deswegen wahrscheinlich. Der Mann, er hat das Tor auch gemacht. Er hat das 1-0 gemacht.
Mhm, genau.
2-0, weiß ich gar nicht.
Das 2-1 war dann der Bohl.
Ach so, ja, genau, Flanke. Ja.
War aber auch Fälscher Vorlage. Also der wird dann wieder runtergegangen sein, die Linie hat dann die Flanke geschlagen, ne?
Genau, deswegen, also der unglaubliches Laufpensum. Ja, also da sieht man dann vielleicht die Anlage so ein bisschen des Ganzen. Ne?
Ist denn jemand bei euch gerade gesperrt oder verletzt oder sowas?
Ja, bei Dausch war es ein bisschen, du sagst es gerade Dausch, da war es ein bisschen, der hatte wieder ein bisschen Knieprobleme, aber das soll Montag vorbei sein. Okay. Thomas Bröker, der ist weiter verletzt anscheinend. Der ja vom FC kam und irgendwelche muskulären Probleme hat. Auch ja im Stürmer, aber am Anfang noch nicht so richtig die Bindung ins Spiel gefunden hatte. Also weil, ob das jetzt eine großartige Verbesserung gewesen wäre, keine Ahnung.
Ja.
Nee, gelb gesperrt noch nix, rot gesperrt auch noch nicht. Meißner gekommen, das ist das. Als kleine Anmerkung noch, er hat ja, das ist ja die stabile Defensive der Drittligasaison. Und die hat Gino Lettieri in den ersten Spielen insofern auseinandergerissen, als er den neu verpflichteten Dustin Baumheuer für den Thomas Meissner hat spielen lassen. Und Dustin Baumheuer wirkte doch recht bald sehr, sehr nervös immer. Also der machte keinen wirklich sicheren Eindruck, obwohl er also großartige Fehler alleine hat er jetzt nicht gemacht, sondern die gesamte Defensive. Das war immer so eine Abfolge. Aber trotzdem strahlte er Unsicherheit aus. Und im Umfeld des MSV, also alle lautstark sich äußernden Anhänger, waren sehr, sehr schnell dabei, sich zu fragen, wie kann das sein, dass diese erfolgreiche Abwehrreihe der dritten Liga auseinandergerissen wurde. Mhm. Ja, und jetzt ist er wieder da und womöglich ist jetzt die Defensive gestärkt.
Ja, ist ja auch alte Dortmunder Schule.
Genau.
Da kaufen wir ja, oder da kriegen wir ja auch immer mal allerhand neue Spieler her.
Ja.
Haben wir ja auch einige im Kader, die von Dortmund 2 sind.
Aha.
Zuletzt haben wir ja den Duziak auch von Dortmund bekommen.
Ah.
Schon vor dem Frankfurt-Spiel, was wir 1-0 verloren haben.
Ja.
Aber wir hatten jetzt unter der Woche ein Spiel gegen Borussia Dortmund.
Ja.
Vor 25.000 Zuschauern mitten in der Woche ein Freundschaftsspiel.
Und Respekt.
Da hat der Duziak die Vorlage gemacht zum einzigen Tor von uns, also zum 1-2. Was dann wiederum auch einen Neuzugang gemacht hat. Fafa Picault ist gekommen, US-Amerikaner, da bin ich mal gespannt, wie das im Sturm aussieht eventuell im nächsten Spiel, was auf links passiert, ob der Duziak oder Buchtmann spielen würde. Ja, aber, ist ganz spannend.
Aber Duziak ist doch ein Defensivmann, oder?
Ja, den haben sie extra so als Allrounder eigentlich, sag ich mal, geholt, der wohl doch ein bisschen mehr bekleiden kann als nur ein, zwei Positionen. Das war wohl auch genau das Spielerprofil, was Lien da haben wollte.
Aha.
Und da muss man mal abwarten, wo der dann letztendlich wirklich eingesetzt wird. Da wir ja Halstenberg verkauft haben für über 3 Millionen Euro an RB Leipzig, rutscht der Buballa wieder nach hinten links auf die Linksverteidigerposition, die vorher Halstenberg gespielt hat. Und dadurch ist jetzt, also im Frankfurt-Spiel hat das dann halt der Buchtmann gespielt, die linke Position. Aber da wird es doch spannend bleiben, was jetzt so ein bisschen passiert. Ich glaube, das war ein ganz guter Schachzug, jetzt nochmal da, sag ich mal, nachzulegen. So dass wir halt auch ein bisschen variabler sind und Spieler geholt haben, die halt ein bisschen mehr als eine Position spielen können.
Ja. Das sieht schon nach mehr vorhandener Struktur aus. Beim MSV ist noch ein bisschen.
Wir mussten ja auch ein bisschen handeln, sag ich mal, so nachdem ja der Rio Miyachi hat ja sich einen Kreuzbandriss noch vor dem ersten Saisonspiel zugezogen. Der war ja auf links gesetzt eigentlich. Dann wie gesagt der Halstenberg-Verkauf. Deswegen ist noch mal ein bisschen was durcheinander gekommen jetzt. Aber ich glaube, das sieht jetzt alles ganz gut so aus. Philipp Kallack wird zurückkehren am Montag, Kapitän in den Kader, weil es ein bisschen länger verletzt. Der Einzige, der jetzt halt bei uns längere Zeit ausfallen wird, ist Sören Gonter. Das wird nochmal so 6 bis 8 Wochen dauern. Also Sören Gonter ist unser eigentlicher Kapitän, aber Schnecke wäre halt der zweite Vertreter, soweit ich weiß. Und der kommt halt am Montag wieder ins Team zurück. So. Ja. Bist du am Montag in Hamburg?
Nee, leider nicht. Leider nicht. Ich hab's. Das passt in der Woche jetzt nicht rein. Wir hatten es mit Freunden kurz überlegt, ob wir das irgendwie hinkriegen. Und nur für den Tag haben wir uns dann dagegen entschieden.
Kann ich völlig verstehen.
Ist natürlich zumal ist immer, es ist einfach klasse, weil natürlich auch Freunde da wohnen und dann lässt sich das immer schön verbinden. Dann gemeinsam alte Duisburger Verbundenheit im Stadion zu feiern. Ne?
Ja.
Ja, beim nächsten Mal.
Ja.
Wir steigen ja nicht ab, außer ihr steigt auf.
Nö, ach, das sind ja auch Ziele, die wir jetzt gar nicht auf dem Zettel haben eigentlich. Also bei uns geht es ja echt nur darum, wieder mal entspannt Fußball zu spielen und nicht dieses lange Hadern haben, bis zum Ende der Saison nicht absteigen zu müssen, zu sollen. Und ich glaube, jetzt so wie es in den ersten Spielen gelaufen ist, sieht es bei uns ganz gut aus, finde ich. Das ist eine klare Taktik zu sehen, die Lien da fährt, also aus einer starken Defensive heraus zu spielen und dann vorne halt, also schnell nach vorne zu kommen und dann da auch effektiv mal dann irgendwie aus den Chancen die Tore zu machen. Und das sieht momentan ganz gut aus, finde ich.
Ja. Ja. Ich meine, als die Verpflichtung von Lien bekannt gegeben wurde, das war natürlich sozusagen, der Weg hat ihn eigentlich immer dahin geführt, oder?
Ja, es war irgendwie eine ganz logische Konsequenz, dass er irgendwann, und auch wenn es erst sehr spät in seinem Trainerleben ist, dass ihn der Weg zu uns führen wird.
Das
hast du vollkommen recht. Das sehe ich ganz genauso.
Ja. Das Bild rundet sich. Genau.
Na gut, ja, wir schauen mal, was das wird. Weißt du, wie viele Fans von euch generell anreisen werden oder wie das organisiert ist am Montag irgendwie? Oder?
Nee, Zahlen habe ich noch keine. Ich meine, das ist einfach wegen des Montags, ist einfach blöd. Ja,
Montag ist scheiße.
Ja.
Ist einfach so, ne?
Ja, es gibt auf jeden Fall Busse, die losfahren. Also es werden sicherlich 300 bestimmt da sein. So würde ich mal vermuten.
Okay.
Ob es mehr werden, keine Ahnung.
Das besprechen wir in der nächsten Woche auf jeden Fall, Ralf.
Genau.
Wenn wir das Spiel auseinandernehmen und hoffentlich ein spannendes gesehen haben. Du am Fernseher, ich im Stadion.
Genau, so wird es aussehen. Ich überlege noch, ob ich nach Duisburg fahren werde, um dann unter großen Anzahl von Heimfans mir das Ganze anzugucken. Oder okay. Ob ich hier in Köln als Immi mit einem Freund vom einsamen Wohnungsfernseher sitzen werde.
Okay.
Mal sehen.
Wo auch immer du gucken wirst, ich wünsche dir viel Spaß dabei, Ralf. Und sag schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit heute Abend genommen hast.
Ja, ich sag danke für die Einladung und dir natürlich auch Spaß im Stadion.
Danke.
Und wir sprechen uns nächste Woche.
Wir sprechen uns nächste Woche, genau. Und den Hörerinnen wünsche ich ein spannendes Spiel am Montag und sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Du bist der Einzige!